Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen bei mir zu Gast ist die Petra. Guten Morgen.
Guten Morgen, Daniel.
Petra, du warst in den alten Insert Moin, Breakfast at Manu Spiels Folgen schon mal zu Gast. Bist das erste Mal jetzt bei Insert Moin, deswegen stell dich doch noch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Petra Schmitz. Ich bin im kommenden März seit 13 Jahren Redakteurin bei GameStar und mache das, was so Spiele, Redakteurinnen und Redakteure so machen.
Die letzte Folge, wo du zu Gast warst, die war ja geradezu legendär, weil das war, glaube ich, eine Folge, wo ich als Moderator ungefähr 3 Sätze gesagt habe in der ganzen Folge und du einen nicht enden wollenden Monolog stellenweise gehalten hast.
Das ist eine bodenlose Unterstellung. Ich möchte den Podcast an dieser Stelle abbrechen. Nein, das war schon richtig. Ich habe ein bisschen viel geredet. Und insofern finde ich es ja auch ein bisschen albern, dass du mir gerade erzählt hast, dass du dir ein Wasser holst, weil du immer mal wieder deine Stimme befeuchten musst während einer Aufnahme von einem Podcast. Warum eigentlich? Du kommst da jetzt eh nicht mehr zu Wort.
Ja, in der Folge damals war es ja so, dass wir da tatsächlich über ein Thema geredet haben, wo du der Experte warst und ich hatte das Spiel gar nicht gespielt, deswegen war das schon okay, dass du da so viel geredet hast. Diesmal kann ich mehr erzählen, aber da jetzt die geschickte Überleitung zum Thema, wir wollen nämlich heute gar nicht mehr über ein Spiel reden, sondern wir wollen über das Ende eines Publishers reden und zwar über THQ geht's heute. Ja, Publisher, der lange groß in der Spielebranche war, aber jetzt seit Ende Januar, Mitte Januar, wann war das genau, diese Auktion?
Am 23., wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, da wurde das versteigert, also die Unternehmenswerte, die einzelnen Marken, die einzelnen Studios, alles, was dazugehört hat. Und jetzt irgendwann Ende Januar war es dann auch so, dass das Unternehmen wirklich formal dann nicht mehr existiert hat. Warum sollte man überhaupt über eine Pleite von einem Publisher reden? Also das kommt ja immer wieder mal vor, jetzt Midway und kürzlich Atari, die ja gar nicht mehr die alten Atari waren, also im Prinzip schon die zweite Pleite mehr oder weniger. Das kommt ja immer wieder vor in der Branche, dass da irgendwie mal Publisher aufgekauft werden, pleite gehen, fusionieren, ähnliche Sachen. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das bei THQ eine der dramatischsten Abstürze, die man jemals erlebt hat in diesem Segment war, oder?
Kann man schon so sagen. Vor allen Dingen hat ja THQ auch, sage ich mal, durchaus große Spiele in den letzten Jahren rausgebracht. Also zumindest die vom Namen her sehr bekannt sind und die noch dazu, insbesondere bei der Darksiders-Reihe, extrem gute Wertungen eingeheimst haben. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann denn dann ein Publisher, der die 90er einfährt für einzelne Titel, so am Ende ja scheitern? Und die Erklärung dafür ist mannigfaltig. Also das ist nicht nur über die U-Draw-Geschichte zu argumentieren, sondern das hat schon viel früher angefangen bei THQ.
Bevor wir jetzt aber so weit kommen, lass uns doch mal erstmal zurückgreifen, also eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil man denkt ja immer so, Pleiten, das ist dann schon immer so, Firmen haben da ewig lang rumgekrebst. Aber mal kurz zur Erinnerung, und das wissen wir jetzt natürlich nicht alles auswendig, sondern man muss dazu sagen, wir haben das natürlich, also für mich, für meinen Arbeitsgeber, für Arbeitgeber, den Gamesmarkt, ist natürlich dann, wenn ein Publisher pleite geht, ist ein großes Thema, deswegen habe ich da einen Artikel dazu geschrieben. Du hast aber auch für die GameStar da einen Report drüber geschrieben.
Genau.
Der ist dann auch nochmal verlinkt in den Shownotes, also da kann man das alles nochmal nachlesen.
Ja, an dieser Stelle brechen wir den Podcast ab. Lest das doch einfach bei uns auf der Webseite nach gamestar.de. Kennt man kaum. Und damit wäre dann auch die schon wahrscheinlich befürchtete Werbung für IDG an der Stelle abgehakt.
Ja, das ist ja keine Werbung. Aber ich glaube, es ist mir noch nie so oft passiert, dass jemand so oft gesagt hat, er bricht jetzt den Podcast ab. Also das ist, wir sind auf dem Weg dazu, eine weitere legendäre Folge aufzuzeichnen.
Ich muss es mindestens noch 5-mal machen, sonst wirkt es nicht.
Okay. Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ach so, genau, ich wollte zurückgreifen aufs Jahr 2007. Das ist noch gar nicht so lange her, das sind jetzt mal 5 Jahre her. Da war THQ tatsächlich die Nummer 4 der Publisher. Die haben 1 Milliarde Umsatz gemacht jedes Jahr, also beziehungsweise haben für das Jahr 2007 1 Milliarde Umsatz gemacht.
Ich korrigiere, für das Fiskaljahr, das Anfang 2007 abgelaufen ist, also eigentlich eher so von April 2006 bis April 2007, so um die Kante.
Genau, dazu muss man jetzt für die Hörer dazu erklären, dass gerade oft amerikanische Firmen, aber inzwischen auch in Deutschland, eben nach anderen, da ist das kalendarische Jahr nicht gleichbedeutend mit dem Fiskaljahr, weil da wird eben oft, damit das Weihnachtsgeschäft zum Beispiel noch in bestimmte Bereiche reinrutscht, wird dann eben das Fiskaljahr, geht dann oft meistens so bis zum 31. März, weil dann nämlich die Bilanz erst offengelegt wird, damit man da das ganze Weihnachtsgeschäft noch in seiner Gänze mitgenommen hat. Und deswegen die Unterscheidung zwischen Fiskaljahr und kalendarischem Jahr. Genau, und da ist eigentlich fast ironisch, dass sie in diesem Jahr wirklich 64 Millionen, wenn ich es genau im Kopf habe, Gewinn. Also wirklich de facto Gewinn, die am Ende dann einfach als purer Profit auf dem Konto standen, geschrieben haben. Also lustigerweise oder ironischerweise genau die Summe, die sie am Ende gebraucht haben, um bestehen zu bleiben.
Naja, also das war die Summe, die von Clearlake, das ist so eine Investorgeschichte aus den USA, 60 Millionen sollte Clearlake zahlen, um den Publisher in der Form, in der er bis vor kurzem noch existent war, zu retten. Clearlake als Investor war aber nur, soweit ich das weiß, als Strohfirma sozusagen da eingeschaltet. Der eigentliche Investor, der eigentliche Besitzer der 60 Millionen Dollar, wurde bis jetzt nicht offengelegt. Und Ziel war es bei diesem ganzen Deal, der schon im Oktober anfing, THQ erst im Dezember die Insolvenz angemeldet hat. Ziel des Deals war eben, THQ in der Form, in der es existiert hat, zu erhalten.
In Gänze quasi.
Genau.
Ja. Genau, das ist dann schiefgegangen, weil das zugehörige Insolvenzgericht in den USA und Kalifornien, da hat dann die Richterin entschieden, dass das ja eine unzulässige Kurzverfahren wäre, also so eine Art...
Noch dazu haben natürlich die, wie heißt es, Gläubiger, also die Firmen, denen THQ Geld geschuldet hat, die sind da auf den Plan getreten und haben gesagt, das ist eigentlich nicht in unserem Sinne, weil das ist natürlich so eine Summe, die deckt ja im besten Fall gerade die laufenden Kosten oder beziehungsweise den Wert der Firma, aber da kriegen wir ja niemals die Kohle raus, die uns THQ eigentlich noch schuldet, unter anderem, und das wird mit Sicherheit auch schon fast jeder gelesen haben, die World Wrestling Entertainment, die wollten 45 Millionen Dollar Lizenzkosten haben von THQ.
Aber so wie ich das verstanden habe, wäre ja nach der Insolvenz, das war ja auch das Problem, hätte ja keiner der Gläubiger was bekommen.
Genau.
Also das war ja die Idee dahinter, war ja, hey, wir melden Insolvenz an, weil wir haben sowieso keine Kohle mehr. Dann wird das ist dann der normale nächste Schritt, wenn Insolvenz angemeldet wird, dann geht das zu einem Insolvenzverwalter und der sucht dann einen Käufer, einen potenziellen Interessenten und dann wird quasi der Rest der Firma an jemanden überkauft und die alten Firmenteile, also die Gläubiger, die kriegen dann gar nichts davon. Also das war ja im Prinzip ich möchte nicht sagen Schweinedeal, aber das war ja die Idee dahinter, dass man eben sich so aus diesen aus den alten Verbindlichkeiten rausstehlen kann. Und hat nicht geklappt und dann wurde das versteigert und da haben dann unter anderem Koch Media hat dann irgendwie Metro und das Studio gekauft. Sega hat
einige... Nee, das Studio nicht. Das Studio ist immer noch autark. 4A Games ist kein Teil von THQ gewesen.
Ah, okay. Aber Volition, die Saints Row-Macher, hat Koch gekauft. Das meinte ich jetzt. Und genau, dann Sega hat zugeschlagen. Wer war noch dabei? Crysis hat sich noch was...
Crytek hat sich Homefront gekauft, genau. Crytek. Für ein Apple und ein Ei, für nämlich eine halbe Million Dollar. Und das ist natürlich klar, die arbeiten ja schon in Nottingham eine geraume Weile an Homefront 2, auch im Auftrag von THQ im Vorfeld. Und die wären ja auch blöd gewesen, das irgendwie ein anderes kaufen zu lassen, weil da ja schon viel Geld und Arbeit drin steckt. Und das schmeißt man dann nicht einfach weg.
Genau, weil das wäre ja doof, das dann wirklich herzugeben. Und die war auch vergleichsweise billig. Also das erste Homefront hat offenbar die Marke für alle anderen verbrannt, weil wir haben wie viel? 500?
Nee. 2,5 Millionen sind, glaube ich, verkauft worden. 2,5 Millionen Einheiten von Frontlines Fuel of War sind 500.000 Einheiten.
Nein, ich meinte jetzt nicht Einheiten, sondern Dollar. Also
ach so.
Crytek hat 500...
Das habe ich ja schon gesagt.
1000. Ach so, ja, okay. Aber das war vergleichsweise billig, wenn man sich überlegt hat, dass Ubisoft zum Beispiel für dieses Studio in Montreal, obwohl sie da ja weiß Gott genug Entwicklungskapazitäten haben, 2,5 Millionen gezahlt hat für diese Marke, dieses 1666, dieses neue Projekt von dem Patrice Desilets, wo man ja eigentlich noch nichts weiß. Also es gibt
ja gut, bei 1666 denkt man an den großen Londoner Brand und auch ein bisschen an Pest. Also das ist ein historischer Kontext gewesen oder wird ein historischer Kontext sein, wenn das noch zur Vollendung kommt. Ob nun unter der Leitung von Patrice Désilets oder nicht, das weiß man nicht so genau, weil wenn man, also wir haben ja schon auch in der, wir untereinander haben ja schon uns darüber amüsiert und Szenarien gesponnen und auch bei uns in der Redaktion haben wir uns ausgemalt, was denn wohl passieren wird, wenn ausgerechnet Ubisoft THQ Montreal kauft, das von Patrice Désilets geleitet wird, der sich 2010, man sagt, im Zorn von Ubisoft getrennt hat, weil er nicht so glücklich war über das, was Ubisoft mit seinem Baby Assassin's Creed veranstaltet hat und der dann eben so eine Sperrfrist von 3 Monaten hatte und dann zu THQ gegangen ist, um dann eben dieses Studio in Montreal aufzubauen. Und der sitzt jetzt wieder bei THQ, bei Ubisoft. Tja.
Wurde im Prinzip zurückgekauft von seinem alten Arbeitgeber, aber genau. Ja. Genau, jetzt sind wir aber eigentlich schon beim Ende angekommen. Also jetzt haben wir schon die ganzen...
Ja, du hast ja angefangen, du hast ja angefangen mit dem Verkaufen. Wir waren ja noch gar nicht bei dem Grund, warum...
Stimmt, also deswegen nochmal... wir spulen nochmal zurück ins Jahr 2007. THQ war da wirklich am Gipfel seines Erfolgs. Es lief alles ganz gut. Sie hatten die erfolgreiche Wrestling-Lizenz, die so im Prinzip das FIFA war. Also das
zumindest wurde, in den Vereinigten Staaten.
Genau, das wurde jedes Jahr wieder aktualisiert, spülte richtig viel Kohle jedes Mal rein. Dann hatten sie mit Company of Heroes hatten sie einen großen Hit gelandet. Das war im Prinzip so ein bisschen Überraschungshit, kam daher und definierte auf einmal das Echtzeitstrategie-Genre, was eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so groß und wichtig war, neu. Dann hatten sie ein paar Studios hinzugekauft, Vigil Entertainment.
Das war schon 2006 und sie haben es auch eher gegründet, also das ist ganz lustig. 2006 hat THQ da dann auch in großen Stücken wieder angefangen, neue Marken aus dem Boden zu stampfen, also insbesondere jetzt über Vigil Entertainment oder Vigil Games, wie heißen sie nochmal genau? Ist ja auch völlig Wurst. Jedenfalls, Vigil hat noch nichts auf dem Schirm gehabt und den haben sie dann direkt mal über 4 Jahre die Produktion von einem Spiel finanziert, wo man auch nicht wusste, was jetzt da hinten mal rauskommt, weil dieses Studio halt komplett neu war. Das kann man einmal machen, finde ich. Das kann man in einem Fall mal machen. Wenn man das aber in mehreren Fällen macht und parallel oder halbwegs parallel lief ja auch noch die Frontlines Fuel of War-Geschichte mit den Chaos Studios und dann im Anschluss eben Homefront, was ja auch gruselig geendet hat. Also ich habe es ja schon angedeutet. Dann reißt das natürlich ein ganz schönes Loch ins Budget. Und um mal zu sagen, Darksiders 1 und 2 hat sich insgesamt, also beide Titel zusammen, haben sich ungefähr 2,5, 2,6 Millionen Mal verkauft. Und um mal eine andere Zahl in den Raum zu werfen, das ist natürlich jetzt eine Zahl, die erreicht man sowieso nie, wenn man nicht Call of Duty heißt, aber Black Ops 2 hat nach meinen Umrechnungen der 500 Millionen Dollar, die für die ersten 24 Stunden an Umsatz veranschlagt worden ist, in den ersten 24 Stunden so ungefähr 8 Millionen Einheiten verkauft.
Hm. Ja gut, aber das ist Call of Duty.
Ja, das ist Call of Duty.
Ich bin ja auch in einer ganz anderen Liga.
Aber. Ja, aber auch in Assassin's Creed 3, das ja auch... ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist die Liga von Darksiders, also die Liga von Darksiders ist nochmal ein bisschen drunter, aber auch in Assassin's Creed war relativ zügig an der 9-Millionen-Marke, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber das war alles noch, okay, das waren alles so Kleinigkeiten, die sicherlich nicht gut waren für THQ, aber ich glaube, der größte Sargnagel, der dann im Endeffekt das ganze Unternehmen mit in den Abriss, in den Abgrund gerissen hat, das war wirklich dieses U-Draw-Tablet. Also
oder es war tatsächlich auch erst nur der Tropfen auf dem heißen Stein, denn 2009 hatte die Firma schon zum ersten Mal richtig, richtig finanzielle Probleme. 2009 ging schon durch die Presse, dass THQ plötzlich von jetzt auf gleich nur noch 173 Millionen Dollar wert sei, nach Schätzung von Experten. Und da kamen dann schon die ersten Übernahmegerüchte, also dass vielleicht EA den ganzen Laden aufkaufen würde oder dass ja, wer auch immer sich da gütlich dran tun würde. Und ja, 2010 ging es dann wirklich dann in die Vollen mit U-Draw. Wobei, das war erst 2011 der Fall, weil 2010 gab es die Wii-Variante von U-Draw zuerst, dieses Mal-Tablet, und das lief ja super. Und 2011 dann war es nicht mehr so toll.
Genau, da müssen wir uns erklären, was da passiert ist. Das war so eine Zusatzperipherie für die Konsolen. Ja, ein Mal-Tablet, also das beschreibt es eigentlich schon recht gut. Und das lief, wie gesagt, wie du gesagt hast, für Wii ganz ordentlich. Daraufhin haben sie sich gedacht, oh, dann machen wir das auch mal für PlayStation und Xbox 360. Und
angeblich haben da, übrigens auf Basis von Marktforschung.
Ja gut, aber das erste Xbox-Controller-Pad entstand auch angeblich auf Basis von ergonomischen, ja genau, das auf Basis von ergonomischen Studien und Marktforschung und Fokusgruppentests. Und dann kam dieser Klumpen raus, den niemand in der Hand halten konnte. Aber gut, anderes Thema. Dann haben sie das in großen, also wirklich gigantischen Stückzahlen
2,4 Millionen
produzieren lassen und es hat niemand gekauft.
Also ja, niemand ist Quatsch, weil sie hatten, oder beziehungsweise niemand ist nicht ganz richtig, es haben nur nicht ausreichend viele Leute gekauft, denn von den 2,4 Millionen sind wohl nach meinem Wissen dann doch so ungefähr 1 Million verkauft worden, was ja schon mal okay ist. Ich frage mich an wen, weil ich habe das noch nie irgendwo gesehen, ich habe das noch nie im Regal stehen sehen, ich kenne das nur von Fotos übrigens. Und sie sitzen aber oder saßen halt dann auf 1,4 Millionen nicht verkauften Exemplaren. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen, der dann verbrannt werden muss oder in die Wiederverwertung vom Plastikmüll landen.
Ja. Und man sieht auch wirklich in dem Jahr, wenn man da sich die Bilanz anschaut, da sind ja wirklich gigantische Abschreibungen drin, weil sowas muss ja dann bilanztechnisch abgeschrieben werden. So Wert, weil man hat ja auch dann Wertverlust und ähnliches. Und da haben wirklich... Ist ein riesiger roter Batzen in der Bilanz entstanden. Mhm. Und ja, von diesem Schicksalsschlag oder von dieser Fehlkalkulation haben sie sich irgendwie nie wieder erholt. Und ich hatte aber auch irgendwie trotzdem zusätzlich das Gefühl, die Produktmanager bei THQ haben sich auch so ein bisschen verzettelt irgendwie. Also warum zum Beispiel hat es so lange gedauert, warum hat man nicht nach direkten Company of Heroes 2 nachgeschoben? Das soll jetzt ja irgendwann kommen in diesem Jahr, aber eigentlich haben viel zu lange gewartet. Sie hätten viel früher auf den Erfolg der Marke.
Definitiv, das sehe ich ganz genauso wie du.
Dann haben sie Warhammer haben sie da irgendwie ein bisschen rumlaviert, dann haben sie diese Relic Entertainment, die ja wirklich ausgewiesene Echtzeitstrategie-Experten sind. Den haben sie dann auf einmal dieses Warhammer, diesen Deckungsshooter machen lassen. So.
Ja, mit Unterstützung von einem anderen Studio schon noch. Aber es ist natürlich grotesk, vor allen Dingen insbesondere, was die Warhammer 40k-Lizenz angeht, die ja insbesondere in Europa eine verdammt große ist. Also die ist ja echt riesig und da hätte man deutlich mehr machen können als eben diese zwei Dawn of War-Titel, die dann, wann sind sie rausgekommen, 2004 und 2009 oder sowas. Und da ist ja, also ich meine, wenn man mal die Veröffentlichungspolitik von anderen Firmen sich anschaut, wenn die so eine große Marke und so eine erfolgreiche Marke haben, wenn jetzt EA oder Activision ein Dawn of War 1 rausgebracht hätte und gemerkt hätte, wow, das läuft super, dann wäre das im Zwei-Jahres-Rhythmus erschienen. Also nicht unbedingt im Ein-Jahres-Rhythmus, weil so ein Strategiespiel immer ein bisschen mehr Zeit braucht als vielleicht so ein schneller Shooter wie Call of Duty, aber das wäre einfach weitergelaufen und ich verstehe halt echt nicht, warum sie das zum Beispiel bei Dawn of War nicht gemacht haben, also Warhammer 40k dann. Hm. Oder Company of Heroes, so wie du es gesagt hast, natürlich.
Genau, da hätte man aus meiner Meinung nach irgendwie, da kamen dann zwar schon noch ein paar Add-ons, aber ja, Add-ons sind ja dann auch immer nie so finanziell lohnend, weil sie ja auch einfach viel weniger kosten als so ein Vollpreisspiel.
Und dann gab es noch dieses Company of Heroes Online, oder?
Ja, aber das ist ja irgendwie nur in Asien gestartet, glaube ich, und das wurde dann mal so versucht, das im Westen durchzusetzen, aber das wurde auch relativ schnell wieder eingestellt.
Okay.
Und es war irgendwie eine komische Nummer. Also
ich hatte das auch nicht so richtig auf dem Schirm.
Genau. Dann hatten sie Saints Row, was eigentlich auch, also das ist auch irgendwie eine komische Marke, weil das wurde relativ schnell nach dem neuen, also als die neue Konsolengeneration da war, eingeführt. Und da sagt man ja immer so, wenn die neuen Konsolen, also da sind, dann ist das der optimale Zeitpunkt, um neue Marken einzuführen, weil die dann erfolgreich laufen über den Konsolenzyklus. Und Saints Row war jetzt kein Launch-Titel für die 360, aber kam relativ kurz nach dem Launch, bekam gute Kritiken und war da auch sehr erfolgreich. Und
kam aber lustigerweise auch ausschließlich nur für die Xbox. Das ist ja noch so eine Sache, wo ich sage, nicht so super, ehrlich gesagt. Also insbesondere, weiß nicht, was die für einen Deal mit Microsoft da vielleicht abgezogen haben. Das kann ich dir nicht sagen oder das wissen wir beide nicht. Aber ich glaube nicht, dass da überhaupt einer existent war. Und ein Titel, den man vielleicht groß machen möchte, dann eben nur auf einer Plattform zu bringen, das ist auch eher nicht so eine clevere Idee. Der zweite Teil kam dann auch schon für mehrere Plattformen, auch für den PC dann, und Saints Row the Third, also der letzte, der, wann ist denn der erschienen? 2012, letztes Jahr natürlich, der kam dann auch für alle drei und hat dann auch, war dann auch aus dem Stegreif die erfolgreichste, das erfolgreichste Spiel von THQ in langer, langer Zeit.
Genau, und dann hatten sie aber immer so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das so ein bisschen so das Stigma des Namens THQ war. Sie hatten Spiele, die gut, also so Kritikerlieblinge hatten sie unheimlich viel leider in ihren Reihen. Also Metro kam super weg bei der Kritik. Die Leute, die es auch gespielt haben, habe ich das Gefühl, fanden das alle toll. Ein großer Verkaufserfolg war es nicht.
Was mitunter daran liegt, dass ich glaube, dass THQ, was das Marketing oder die PR oder so angeht, da ein bisschen zu spät geschaltet hat. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich habe es irgendwann mal in London in einer Präsentation gesehen, in so einem Kino. Und dann gab es ganz lange, lange Zeit nichts davon. Und dann ging es plötzlich in die Vollen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jeden Monat eine neue Version von Metro auf dem Tisch liegen gehabt. Aber so ein Spiel muss man natürlich, um das auch in die Köpfe der Leute zu bekommen, auf eine ganz andere Art und Weise dann auch mal ein bisschen unterfüttern. Also auch in der Fachpresse. Und wir sind ja die Letzten, die dann nicht sagen oder die dann sagen, nee, wir schreiben da nicht drüber. Wir schreiben natürlich super gerne über Spiele, die uns gut gefallen. Und Metro 2033 hat mir ausnehmend gut gefallen. Und ich hätte gerne, um alleine das Spiel den Leuten in adäquater Form näher bringen zu können, auch schon mal früher damit angefangen, das in die Köpfe der Menschen reinzubekommen.
Ja, war trotzdem dann kein großer Erfolg. Dann, was war das, was ist die andere Marke, die sie noch haben? Achso, ja, genau, die Homefront, das Homefront-Debakel haben wir ja schon angesprochen.
Ja, das grotesk war übrigens damals Vorbestellerrekord, dieses Homefront. Und wir haben alle gedacht, haha, in your face, Call of Duty. Und dann war es dann doch nicht so toll.
Aber das hat sich noch ganz ordentlich verkauft, eben wegen den Vorbestellerzahlen.
Ja, 2,5 ungefähr.
Ja, aber es wäre wahrscheinlich, es hätte vielleicht, wenn es ein besseres Spiel geworden wäre, noch erfolgreicher sein können. Auf was ich jetzt noch anspielen wollte, war die Wrestling-Spiele. Weil da haben wir ja gesagt, die waren bis 2007, auch so vielleicht die 2008er-Version, waren das immer eine, das war eine sichere Bank. Also das war so.
Auch noch ein bisschen darüber hinaus. Und dann irgendwann haben die Leute dann auch gemerkt, denke ich mal, dass diese Spiele total stagnieren. Also die Bugs, die schon in den ersten, also in der ersten neuen Generation der Wrestling-Spiele drin war, das war, ging glaube ich 2006 los, natürlich für die neue Xbox. Übrigens, soweit ich informiert bin, noch auf Basis der PlayStation 2 Grafikversion. Also da wurde nicht viel dran gemacht, außer so ein bisschen Feinschliff. Aber die Fehler, die diese Spiele hatten, haben sie halt von Jahr zu Jahr weiter transportiert und haben halt auch an der Grafik nicht sonderlich was gemacht. Und es gibt Spiele, die können sich sowas erlauben. Call of Duty. Und dann gibt es Spiele, die können sich sowas nicht erlauben.
Genau. Und ich habe zusätzlich das Gefühl gehabt, diese Wrestling-Spiele sind auch so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, weil die eben so gut liefen. Und dann hat dieser Wrestling-Verband, der die Lizenz verwaltet, die haben dann immer wieder gesagt, oh ja, ihr verkauft ja hier so und so viel, da wollen wir nächstes Jahr aber das Doppelte für die Lizenz haben. Und dann hat THQ natürlich in dem Wissen, naja, das läuft ja super, das Spiel, haben die sich natürlich dann da nicht groß knallhart verhandelt oder haben gesagt, nee, für den Preis kaufen die Lizenz nicht, sondern haben das offenbar immer wieder erneuert und irgendwann war die Summe, der Wrestling-Verband haben wollte, so groß, dass man das eigentlich gar nicht mehr einspielen konnte. Und durch den großen Erfolg des Spiels, wie du schon bereits gesagt hast, hat sich auch das Studio so ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht und hat halt so jedes Jahr so ein bisschen Detailverbesserungen gemacht, aber ohne irgendwie wirklich das im Grund auf zu erneuern, was dafür gesorgt hat, dass da auch die Verkaufszahlen immer weiter runtergegangen sind.
Definitiv, ja.
Das heißt, aus dieser wirklich erfolgreichen Marke ist dann auch nur noch so ein, ja, jetzt bringen sie halt nochmal wieder ein Wrestling-Spiel raus und durch die hohen Lizenzkosten, die sie allein an diesen WWE-Verband zahlen mussten, war das gar nicht mehr möglich, dieses Geld überhaupt wieder einzuspielen. Also, eine wirklich große, große Anzahl und Summe an vielen, ja, teils Eigenverschuldeten, teils irgendwie
Pech, aber auch viel Pech, finde ich, ja. Also, ein Darksiders, das ist eine Mischung aus, ja, blöder Planung, frisches Studio, zu lang finanziert, Riesenspiel, tolle Kritiken, trotzdem nicht gut verkauft, kann immer mal passieren. Auch ein Dishonored zum Beispiel wird sich nicht so wahnsinnig toll verkauft haben, auch ein Kritikerliebling. Woran es liegt, kann man nur spekulieren bei Darksiders. Bei Darksiders denken wahrscheinlich viele Leute so, ah, düster, düster. Und dann kriegen sie so ein quietschbuntes Spiel. Nein, daran wird es nicht gelegen haben. Aber ich weiß nicht, es mag vielleicht nicht den Zeitgeist oder weiß der Kuckuck was getroffen haben.
Jetzt ist mir wieder eingefallen, was die Marke war, die ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe. Red Faction.
Ach so, ja, das hätte ich dir auch sagen können.
Ja, hast du aber nicht.
Entschuldige. Oh, das ist bestimmt jetzt ein böser Ausschlag im Mikrofon beim Lachen.
Ja. Aber du hast immerhin nicht gedroht, den Podcast zu beenden. Das ist ja schon seit bestimmt 10 Minuten. Das ist ja auch schon mal was.
Ich würde sagen, länger.
Genau, Red Faction war, fand ich auch irgendwie so eine komische Marke. Ich fand, die war komisch geführt, weil da kamen dann irgendwie immer wieder neue Spiele raus, die zwar nie schlecht waren, aber die waren dann immer irgendwie anders. Und beim einen hatten sie dann irgendwie, ja, jetzt ist Open World, jetzt kannst du irgendwie hier was wegsprengen. Und beim nächsten...
Weil ja, das letzte war Open World, also genau, das insbesondere das letzte war Open World und oder so halb Open World. Und sie haben halt dieses Asset, diese zerstörbare Welt, diese Geomod Engine oder wie auch immer heißt, das haben sie irgendwie nur im ersten Teil so richtig cool genutzt, wo man dann wirklich auch noch mit diesem, wann war denn das, 2002 oder sowas, wo man so technikgeile Leute wie mich halt noch voll mit rocken kann. So, wow, geil, guck dir das an, du kannst da Löcher in die Wand mitsprengen. Wahnsinn! Und dann irgendwann hat sich das halt abgenutzt, aber die Serie hat sich halt auch eher so auf den Lorbeeren ausgeruht oder das Ganze sogar noch so trotz Technikfortschritt noch wieder zurückgenommen irgendwie. Ganz, ganz seltsam war das. Und am Ende war dann... Also, ja, Red Faction Armageddon war es, glaube ich. Das war so ein Ding, wo alle Leute so gesagt haben, ja, gut, schön in Red Faction, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, boah, geil.
Auch nicht der große Geldbringer. Also, am Ende hat dann tatsächlich irgendwie alles gefehlt, was irgendwie...
Und dann gab es noch am Anfang, ich weiß nicht, das hat mit Sicherheit niemand auf dem Schirm, dieses Spiel mehr, das Summoner... in Anführungsstrichen Debakel. Also THQ hat ja angefangen, im Jahr 2000 haben die ja angefangen, so jetzt machen wir mal ein bisschen mit Hardcore-Markt rum. Also das ist ja nicht erst 2007 so weit gekommen, dass sie den Hardcore-Spielemarkt erobern wollten, nachdem sie zuvor nur ja, Film- und Serienumsetzungen gemacht haben, wie SpongeBob oder sowas. SpongeBob kam später erst, aber ist egal. Jedenfalls Volition hatte ja drei große Marken, und zwar einmal Red Faction, das ist ja tot, das wissen wir, und Saints Row, das gibt's immer noch, das ist aber auch die jüngste, und dann gab's noch Summoner, davon gab's zwei Teile, und Summoner war ein Titel für die PS2, wenn mich nicht alles täuscht, und für den PC, und das war auch eine so dumme Planung von THQ, dass mir die Schuhe auszieht, weil das Ding ist gerade mal ein paar Wochen versetzt mit Baldur's Gate 2 erschienen. Und es war ein Rollenspiel. Ja, also das ist der Todesstoß für jedes Rollenspiel. Da sagt man, entweder wir bringen es signifikant viel früher raus oder signifikant viel später, aber nicht irgendwo im Dunstkreis von Baldur's Gate 2. Das kann man nicht machen, sowas.
Bei Baldur's Gate 1 hätte man es noch verstehen können, wenn man sagt, okay, da wusste noch keiner, dass das so ein tolles Spiel wird. Aber der zweite Teil, da war ja dann schon klar, dass das,
alle Rollenspielspieler für Monate binden wird.
Ja. Ja. Gut, das ist dann auch wieder Missmanagement in der Produktmarketing und
genau.
Ähnliches. Ja.
Und der zweite Teil ist dann tatsächlich auch nur noch für die Konsolen erschienen und einen dritten Teil gab es dann nicht mehr.
Ja, schade. Also sie hatten da echt viele erfolgreiche, oder nicht erfolgreiche, sondern viele vielversprechende Marken. Und dass die Marken ja durchaus auf Interesse oder Potenzial haben, hat man ja auch in der Auktion gesehen, da ist ja dann fast alles weggegangen. Also,
bis auf Vigil, ja.
Ja.
Sind die eigentlich inzwischen verkauft worden?
Nee, ich glaube, die sind jetzt immer, also nach der Auktion geht das jetzt in so ein reguläres Insolvenzverfahren, richtig, ja. Danke. Und da wird jetzt nochmal geguckt, ob das dann aufgelöst wird oder ob sich da jetzt vielleicht noch ein Käufer findet und Ähnliches, aber zumindest in der Auktion sind die erstmal so geblieben.
Das finde ich gruselig übrigens. Ich meine, weil Vigil hat ja, wie gesagt, mit Darksiders 1 und 2 wirklich gute Spiele hingelegt, Aber vielleicht sind die zu groß, vielleicht sind die zu teuer, vielleicht ist der Standort von denen zu kostenintensiv. Ich weiß es nicht.
Also ich auch nicht. Ich habe mich auch gewundert, weil ich eigentlich dachte, die wären so neben, ja, weiß ich nicht, neben wahrscheinlich Metro,
Relic, neben Relic.
neben Relic, das wären so die wichtigsten, wertvollsten Marken, die sie noch haben. Deswegen hat mich das tatsächlich, und die anderen waren ja auch schnell weg, aber dass Vigil nach wie vor in der Luft hängt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, schade. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das in nächster Zeit nicht wiederholen müssen, also dass nicht noch jemand
Nee,
anders.
ich bin vor allen Dingen jetzt mal gespannt, in welchem Zeitrahmen jetzt die eigentlich für März angekündigten Titel, insbesondere also Company of Heroes 2, war das für März? Ja, es war für März angekündigt und eben auch Metro Last Light dann letztendlich erscheinen werden. Also ob wie lange dieser Übernahmeprozess das Erscheinen der Titel verzögern wird, das interessiert mich mal. Aber da gibt es ja jetzt bisher noch nichts.
Also nach meinem Stand, zumindest Metro, glaube ich, wird relativ pünktlich weiterhin dabei bleiben. Also das,
Echt?
ja, weil das Spiel ist, war meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt schon fertig und da musst du ja im Prinzip nichts machen, außer die andere, eine andere Namen auf die Packung drucken. Und
Ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
glaubst du nicht?
Nee,
Okay.
glaube ich nicht.
Ich glaube schon. Da steht dann bestimmt bei Koch einer mit so einem Stempel und der schneidet dann die ganzen
Du
THQ-Logos
meinst bei
aus.
Koch?
Bei Koch Media, ja.
Koch Media.
Und klebt dann da so ein Koch-Ding. Oder Deep Silver, wahrscheinlich erscheint es ja dann über ihr eigenes Label
Ja,
dann.
natürlich wird das über Deep Silver erscheinen.
Ja, aber gut. So, wir haben noch, bevor es zu Ende ist,
Ach
ein
so, ja, ich sollte dich an
Gewinnspiel.
dieses Gewinnspiel erinnern.
Ja, ich habe es im Vorgespräch gesagt, dass ich das immer gerne mal, oder ich habe es die letzten paar Mal immer vergessen bei den Aufzeichnungen und dann habe ich hier das stehen sehen und habe mir gedacht, ach Mist, das Gewinnspiel. Heute haben wir es nicht vergessen, zum Glück von einem Publisher, den es noch gibt, Ubisoft, die es wahrscheinlich auch länger gibt, also zumindest momentan läuft es ja ganz gut bei denen. Wir verlosen unser drittes, nee, viertes Paket mit T-Shirts und eine Tasse ist, glaube ich, noch mit dabei und so eine Anodose und also ganz viel tolles Zeug.
Wollen wir, damit das auch im Kontext der Sendung oder willst du, damit das auch im Kontext der Sendung oder des Podcasts passt, noch ein ausgedrucktes Foto von Patrice Désilié
Ja, machen wir auch, legen wir auch noch drauf. Nee, ich wollte, dass das nämlich zum Podcast passt, wollte ich nämlich sagen, schreibt uns in die Kommentare, welches euer liebstes THQ-Spiel war oder ist, kann ja immer noch euer liebstes THQ-Spiel sein. Schreibt uns da rein, also die haben ja wirklich über die Jahre jetzt eine ganz schöne Palette an Spielen rausgebracht. Welches Spiel hat euch da am besten gefallen und warum findet ihr es traurig, dass es das jetzt irgendwie nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr über THQ? Das als Kommentar und da losen wir dann einfach unter den ganzen Einsendungen, Kommentaren verlosen wir das dann.
Und vielleicht packen wir noch eine THQ-Aktie drauf. Die sollen nicht mehr so viel wert sein.
Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das wird ja dann sofort von der Börse verschwindet, das ja dann,
Ja,
damit da
genau.
kein Schindluder mitgetrieben wird. Aber gut. Wunderbar, Petra, dann danke ich dir für das Gespräch und für die interessanten Hintergrundinformationen über THQ. Und ja, mal schauen. Vielleicht kann man dich ja bald mal wieder zu einem Spielethema begrüßen.
Das wäre durchaus denkenswert.
Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch.
Ciao.
Tschüss.